Manchmal wache ich auf, muss ich dir ehrlich sagen, und habe manchmal diesen Gedanken, warum? Und wir haben ein geiles Spiel gefunden. Also im Internet habe ich dir ja geschickt. Da war eine Challenge und da musste man innerhalb von 10 Minuten afrikanische Länder anhand der Landmassen, nicht mal unbedingt Landmassen, aber festmachen und wie viele man da in der Zeit hinbekommt, dachten wir, lass uns doch hier das hier einführen, 15 Sekunden, wie viele afrikanische Länder wir nennen können.
Ja, vorbereitet hat sich keiner. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht und war so voll panicky und war so, okay, scheiße, let me just quickly get my act together. Lass mal, ich muss mal kurz selber gucken, wie viele ich überhaupt kann. Und wenn ich zu wenig kann, dann muss ich Karriere sagen, sorry, we're not doing this, I can't embarrass myself.
10 ist Minimum, nee,
Aber
15 sind Minimum. Pro Sekunde muss mindestens einkommen.
15? Oh my
Ja,
goodness,
alles darunter
okay.
ist embarrassing. Für uns.
Okay, du
Okay, I'm
fängst an.
projecting.
Ich mache einen Timer.
Okay.
You are really projecting. Ich mache einen Timer an, Mr. Pan-Africa. 3, 2, 1,
Sierra
go.
Leone, Botswana, Kamerun, Nigeria, Gambia, Lesotho, Südafrika, Namibia, Eritrea, Äthiopien, Angola. Angola, Algerien, Marokko, Togo, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Tschad.
Stopp, 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 stopp. Karel, weißt du, was mir aufgefallen ist?
Was?
Ich will ja nichts sagen, ne? I don't want to be petty.
Hä?
Aber wir haben diese Folge vorhin schon mal angefangen aufzunehmen. Und funny enough, I've heard many countries you were saying that I said before. So I'm just wondering. Ich will nichts sagen. I'm just wondering. Also ich wollte
Du
das
hast
einfach
so,
mal hier
ey, du
kurz
hast
so
so
stehen
Glück.
lassen.
Ihr habt alle so Glück, dass wir ein authentischer Podcast sind, ne? Dann wäre ich Patty, ich würde das jetzt so rauscutten. Warum sollte ich andere Länder nennen? Hä? Why should I lose? The odds are stacked against me already in this world.
You see your life. Ich wollte das nur kurz anmerken. I noticed. Like, I
Okay,
noticed.
then be
Aber
a
it's
better person
okay.
und komm mit 15 frischen. You see? You see?
Okay, like the stress is stressing me out. You even in der letzten Aufnahme, du hast sogar dein eigenes Land vergessen. Ja, jetzt guckst du zur Seite, das ist so, oh, ups.
So, I'm
As I said,
Pan-African.
Cameroon, now you now remembered.
I'm
Ah, there's something called
Pan-African.
Cameroon. Let me. Ich kann nicht mehr. This is stressing me out. Okay. Vertraust du mir, den Timer selber zu stellen für
Ja,
mich?
ich vertraue dir.
Okay. Ich glaube, du hattest, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 15 oder 16 Länder.
Hat sich eher wie 17 angefühlt, aber Take 16. My reputation is on the line.
3, 2, 1. I feel so stressed already. Gosh.
Okay.
Okay. Go. Nigeria, Ghana, Angola, Sambia, Kamerun, Côte d'Ivoire, Kongo, Demokratische Republik, DR Kongo, South Africa, Benin. Okay, we just leave it at this. We just leave it at this.
Mach
Nächstes Mal.
das selbst, ne? In dem Moment, das ist ein bisschen, das hatten wir mal in unserem Juno-Meeting. Du bist Muttersprachler oder Muttersprachlerin. Aber sobald du performen musst, in einem Zeitraum oder so, auf einmal kannst du weder Deutsch noch Englisch noch Französisch gescheit. Your head, dein
Ey.
Kopf blank.
Das ist crazy. Ich bin auch sehr visual und während ich die Countries aufgezählt habe, bin ich in meinem Kopf auf dieser Africa Map einfach von Angola nach Benin, nach Nigeria, nach South Africa, irgendwo einfach so durch die Gegend gesprungen. It's crazy. Okay, I take the L, but I'm still a winner.
Najano de Cari last. Okay. War
By
okay.
fire, by force.
War okay.
verdammt, ey. Ich habe einige Länder vergessen, die für heute wichtig gewesen wären.
Welches zum
wir Beispiel? Wir haben nicht genannt Kenia und wir haben auch nicht genannt Somalia und wir haben auch nicht genannt Sudan. Und das sind eigentlich Länder, die in der heutigen Folge eine wichtige Rolle spielen. Neben Deutschland. Denn worüber wir auch sprechen, ist die FRA-Studie Being Black in EU. Karel, ich habe gesehen auf Instagram, du hast schon You Spilled Your Heart Out. Like, what's going on with it?
Ich mag dieses Framing nicht. Ich habe Fakten genannt. Aber ja, es wurde in Europa, in 13 EU-Staaten von der FRA, das ist eine EU-Agentur für Grundrechte, eine Umfrage zum anti-schwarzen Rassismus gemacht. Also Rassismus spezifisch gegen schwarze Menschen in der ersten und zweiten Generation, die Wurzeln im südlichen Teil Afrikas unterhalb der Sahara haben und die seit 12 Monaten mindestens in Deutschland ansässig sind. Und kurz, was herauskam, Deutschland ist die unangefochtene Nummer 1.
Well, we gotta be good somewhere. kurz mal rundum, also bei der Umfrage wurden 6.700 Personen befragt, das irgendwie auch nochmal wichtig ist, so ein bisschen im Blick zu behalten. Und wie du schon gesagt hast, es wurde ja auf persönliche Erfahrungen von Alltagsdiskriminierung und Rassismus nachgeforscht. Ja. Und die haben das Ganze, die Studie ja in so, ich glaube, waren es 4 unterschiedliche Kategorien aufgeschlüsselt. Einmal irgendwie Police Harassment, Education, Social Life und noch irgendwas anderes.
Also auch im Kranken-, Gesundheitssystem auch. Und Arbeitsplatzsuche war auch mit dabei.
Und das ist halt crazy, dass in Surprise, but not surprise, dass in Deutschland schwarze Personen am häufigsten wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, als in jedem anderen dieser befragten Länder. Mhm. Was war dein Feel zu der Studie, beziehungsweise wie ordnest du diese Studie ein, wie schätzt du sie ein?
Ich habe mich darüber gefreut, dass diese Erkenntnisse in Zahlen, Daten und Fakten rauskommen, weil wir oftmals gegaslightet werden. Das heißt, unsere Gefühle werden uns abgesprochen oder es wird nur als Gefühle abgetan. Man sagt ja, es gibt keine Statistiken, ihr bildet euch das ein. Hier haben wir jetzt die Zahlen, Daten, Fakten und Leute diskutieren immer noch. Mein erstes Gefühl war, wow, Bestätigung. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, da ich zu dem Thema mich auch sehr einlese, auch sehr interessiert bin und auch passioniert bin, auch wissenschaftlich, hatte ich schon Erkenntnisse dazu, aber nicht in diesem Ausmaß. Es war dann, für viele Schwarzmenschen war es ein Totem. So.
Ich finde es halt auch sehr spannend. Ich habe direkt an den Afrozensus gedacht, der 2020 von EOTO und PartnerInnen durchgeführt wurde. Und dort wurden ja auch knapp, 6.000 Personen in Deutschland befragt und das war so die erste Studie, wenn man so möchte, die irgendwie versucht hat, so schwarzes Leben in Deutschland greifbar zu machen, wie du schon gesagt hast, in Worte zu fassen. Und das finde ich irgendwie super bezeichnend, weil schwarze Menschen eigentlich eine lange History haben in Deutschland. Wenn auch nicht in numbers, aber like, we've been here since the 18th or 17th century.
Also ich meine, es waren schon Leute versklavt im 17. Jahrhundert in Deutschland, afrikanische Menschen und auch Prominente. Ich meine, um ein Beispiel zu den Leuten zu verstehen, es war ein Zeichen von Reichtum, schwarze Bedienstete zu haben. Es galt als schick. Und wir reden hier von Kaiserhaus. So sie zu adoptieren und sie einfach so aus Ghana mitzunehmen und so weiter. So, ja, wir sind schon sehr, sehr lange da und prägen die Gesellschaft mit. Deswegen ist es auch kein Ding von gestern, eine Sache von vor 100 Jahren, das hat sich ja durchgezogen. Und diese Studie hat ja dann nochmal gezeigt, Deutschland ist weit über dem Durchschnitt. Also in allen Kategorien ist Deutschland überdurchschnittlich, sagen wir mal, gravierend. Um ein Beispiel zu nennen, in den letzten 5 Jahren haben schwarze Menschen Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt. Der Durchschnitt liegt bei 14%, Deutschland liegt bei 56, Korrektur, Österreich bei 59, da wurde Deutschland abgelöst und Finnland direkt dahinter. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil Finnland immer so als sehr fortschrittlich im Bildungssystem, juristischen System, das heißt mit Gefängnissen dargestellt wird. Aber ich habe hier und da auch gehört von Bekannten, Freunden, Verwandten, dass antischwarzer Rassismus auch oben in Skandinavien still, also immer noch sehr präsent
ist. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Stimmt. Du kannst ja in allen Bereichen fortschrittlich sein, aber trotzdem im Kern rassistische Strukturen haben und weiterhin fördern.
Ja.
Und interesting. Also was ist denn deiner Meinung nach, du hast dich ja auch mehr mit der Studie auseinandergesetzt, was ist denn jetzt deiner Meinung nach ein vorgeschlagener Weg, damit umzugehen? Also gerade, was machen wir jetzt mit der Studie? Jetzt ist die Studie da, okay, what's the next step?
Wie meinst du mit wir?
Wir als Black Persons.
Okay.
Aber auch wir als Deutschland. Wobei, ich muss sagen, at the moment, ich habe keine Hoffnung als wir als Deutschland. Also, Scholz proved me wrong. Aber was fängt man jetzt mit dieser Studie an? Was bedeutet das langfristig?
Ey, das ist nur meine persönliche Ansicht, kann ich für alle sprechen. Wenn wir als schwarze Menschen das sagen, für die, die in Deutschland bleiben wollen, ist es eine Realität, womit man sich wahrscheinlich anfreunden muss. Weil du wirst nicht morgen das ganze System ändern, die ganze Historie Deutschlands auflösen, dass sie dann sagen, morgen verabschieden wir 5 Gesetze, wo du, wenn du das N-Wort sagst oder jemand anti-schwarz-rassistisch angreifst, 5 Jahre Freiheitsstrafe bekommst. Das bezweifle ich sehr. Weißt du? Also es gibt keine hohe Fallhöhe. Man kann schwarze Menschen attackieren, misshandeln etc. Uri Jalloh im Gefängnis verbrennen lassen. Es kommt sogar raus und die sagen, wir stellen die Studie, die Untersuchung ein. Deswegen würde ich sagen, eine schwarze Person, die darüber im Klaren sein, wo du bist und was die Bedingungen sind und damit zu arbeiten und dich bestmöglichst zu schützen und an den positiven Momenten, die du kreieren kannst mit deiner Community, mit deinen Leuten, liebenden, daran festzuhalten. Das würde ich sagen. Mm. Auf der anderen...
You said something there. Sorry, ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut.
Aber you said something there. Für diejenigen, die in Deutschland bleiben wollen. Are you leaving?
Also, ich glaube, ich werde immer einen Bezug zu Deutschland haben, durch Familie und Freunde. Aber ich habe schon in anderen Ländern gelebt und mir ging es da gut. Und das war ein schönes Gefühl, nicht jeden Tag Mikroaggressionen ausgesetzt zu sein, weil du gewöhnst dich dann, du musst dich dran gewöhnen, weil du sonst kaputt gehen würdest. Deswegen kann ich mir definitiv vorstellen und ich habe auch vor, im Ausland zu leben und das auch längerfristig und langfristig, aber regelmäßig nach Deutschland zurückzukehren, um eben Familie, Freunde und Bekannte zu sehen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich sehe mich nicht für immer in Deutschland irgendwie. The weather,
Eieiei.
The people, Uiuiui. So, also weißt du, solche Sachen halt und ich, the society, the politics, like the politics, let's not even start there, aber man ist, also ich bin schon am überlegen, okay, wo kann es hingehen und wie, beziehungsweise was muss ich jetzt leisten, damit es dann dorthin gehen kann. Yeah. So, aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt davon, irgendwo anders hinzuziehen.
Mhm.
Ja.
Mich würde interessieren, wie unsere Community dazu steht. Also was Leute dazu sagen, ob sie in Deutschland bleiben wollen oder ins Ausland ziehen. Ihr werdet es dann hier dann hören.
Ich bin auch gespannt.
Mhm. Aber die Frage ist dann auch beim Umziehen, nicht das Ausland zu sehr zu romantisieren, weil, sind wir ganz ehrlich, antischwarzer Rassismus ist überall auf der Welt. Selbst in mehrheitlich schwarzen Ländern durch die Strukturen, koloniale Strukturen, was auch immer. Und ich will auch gar nicht so deep reingehen, aber letztens hat mich sowas dann nochmal geschockt und du hast vorher Kenia, Somalia, Sudan etc. erwähnt. Und da gibt es eine Model-Agentur, die sich diese Abhängigkeiten und diese Strukturen zunutze macht, um eben zum Beispiel kenianische Models aus geflüchteten Lagern auszubeuten.
Ja, okay, stopp. Aber das ist ja nicht, dass wir vor Ort quasi antischwarzen Rassismus grundlegend in der Struktur haben, sondern vielmehr, dass er von außen kommt und diese Strukturen quasi mitbringt. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich jetzt nach Kenia ziehe oder nach Ruanda oder auch ein Land, das ich vorhin vergessen habe, dann muss ich mich nicht darauf einstellen, dass ich vor Ort antischwarzen Rassismus erlebe. Per se. Also so klang das gerade.
Muss ich halt darauf anstellen, dass es koloniale Kontinuitäten gibt, Fortsetzungen von Colorism, aber auch die Systeme sind ja teilweise aus kolonialen Strukturen heraus entstanden. Das heißt, in der
Ja,
Regel
danke
werden,
ich.
so habe ich das eher gemeint, vielleicht habe ich mich da nicht klar genug ausgedrückt, in der Regel werden indigene Kulturen in afrikanischen Ländern nicht gefördert oder wertgeschätzt, wie westliche Kulturen, also du wirst das deutsche
Da gehe
Auto,
ich mit.
italienischen Kaffee, nicht äthiopischen oder eritreischen, Bildung, auch dein Kleidungsstil etc., die Sprachen, solche Dinge. Deswegen meinte ich, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, du bist da drüben und dann ist es Wakanda forever.
Das ist auch wirklich utopisch. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also das mit den Modelagenturen, das hat ja jetzt auch die Runde gemacht in letzter Zeit. In den letzten Wochen. Und grundsätzlich ist es Teil dieser Modelstrukturen eigentlich. Also das ist sowieso schon etwas, das in der Industrie passiert. Egal, ob du jetzt ein Model bist, das aus Kenia geholt wird oder ob du ein Model bist, das hier vor Ort gecastet wird, etc. Also es ist diese ausbeuterischen, aber auch sehr unhealthy Praktiken und der Druck, der einfach dadurch ausgeübt wird, den hast du halt auch hier. Ohne, also ich will das andere jetzt nicht relativieren, aber dann kommt eben das dazu, was du gesagt hast, dass die Agenturen, es geht jetzt hier nach einer Recherche von Sunday Times sehr explizit um zwei Agenturen, einmal Select Models und einmal Help me out, ISIS Models Africa or something. Also
Warte
es geht,
kurz, ich.
ich habe den Namen der zweiten Agentur vergessen. Um die beiden geht es ja explizit, die in geflüchteten Unterkünften in Kenia junge Frauen rekrutieren und ihnen quasi versprechen, einen Ausweg zu geben. Und das Modeln auch als Ausweg darstellen, wohl wissend, dass the industry is not as easy as they place it to be.
Es
Es
ist
gibt auch Beispiele, die sind von Models, die ebenfalls aus geflüchteten Unterkünften gecastet worden sind oder die eine Fluchtgeschichte haben.
ja.
Und eine Asylgeschichte haben und mega erfolgreich geworden sind. Also da denke ich an Adud Akesh beispielsweise oder an Waris Diri zum Beispiel auch. Waris Diri ist ein somalisches Model, das mit, und das ist jetzt auch richtig crazy, die ist als Tochter von 12 Kindern geboren worden. Und wurde mit 5 Jahren beschnitten und mit 13 sollte sie jemanden heiraten, der gefühlt ihr Opa hätte sein können. Und dann ist sie abgehauen und ist dann halt geflohen. Und das Spannende an dieser Geschichte fand ich einfach, dass sie Familie in einer anderen Klasse hatte. Ihr Onkel war somalischer Botschafter in UK. So weißt du, also dass das unabhängig davon, wie deine Familienstrukturen sind, unabhängig, also it still happens. Und die ist dann nach UK gegangen und ist dort geblieben. Und als er abgezogen worden ist, ist sie halt weiterhin in UK geblieben und wurde dann dort entdeckt von einem Fotografen, Terence Donovan. Und mit 18 wurde sie fotografiert, zusammen mit Naomi Campbell für den Pirelli-Kalender. Und dann ging es durch die Decke.
Ich mag es so sehr, wie du Fakten und deine Recherche mit reinbringst. Und ein Punkt, der mit dem Ganzen auffällt, ist, es kann dazu kommen, dass mehrere Personen das jetzt anhören und denken, ja, aber es gibt doch Adut-A-Catch, wie du gesagt hast, als Beispiele, und sagen dann, ja, aber seht ihr, da sind doch welche von euch. Und das kann man verbinden mit der Studie. Das sind die Ausnahmen. Das sind die 0, jetzt kommen ein paar 50 Nachkommastellen, 1%, die es schaffen. Und bei dem Sunday Times Report, die Scouts, die hingehen zu diesen Camps, die sind sich der Situation auch bewusst. Also man geht bewusst dorthin, weil da eine gewisse Abhängigkeit entsteht. Also um das ein bisschen einzuordnen, das Camp existiert seit 1992 und da gibt es etwa 280.000 Asylsuchende von 20 Ländern. 68% leben unterhalb der Armutslinie. Das heißt, mit 1 Dollar und 90 Cent pro Tag. Und die haben ein Gericht am Tag, was sie strecken müssen. Und damit meine ich nicht bei uns strecken im Sinne von, ich hole mir Pasta und Pesto im Laden und sag, ich struggle, was eine relativ natürlich ist, zum Beispiel aus dem Studierendasein. Aber wirklich, du musst es strecken, weil du sonst nichts zu essen hast, in dem Sinne. Jetzt hast du so viele Abhängigkeiten und du riskierst so viel durch diese Reisen und die wissen, dass wenn du eben das doch schaffen solltest als eine Person aus diesem geflüchteten Lager, dann hast du eine Zukunft für deine Familie ermöglicht. Und das nimmst du dann natürlich an. Aber was viele eben nicht wissen, dass wenn es nicht klappen sollte, auch nur eine Person sagt, ja, deine Art zu laufen ist nicht gut oder deine Ausstrahlung, dann werden dir diese Rechnungen auch oftmals und die Ausgaben der Firmen oftmals in Rechnung gestellt. Und dann sitzt du eben auf diesen Rechnungen, wie in dem Artikel von Achol Malual, wo sie dann eben 2.000, 3.000 Dollar Rechnungen hat. Wie willst du das begleichen?
Euro.
Euro sogar.
Euro.
Seht ihr, wie wollen wir das begleichen, wenn wir gerade gesagt haben, dass man 1,90 Dollar hat?
Aber das Ding ist, also man kann, ja, voll, aber du wirst auch, nee, ich muss anders anfangen. In dem Artikel wird auch eine Person genannt, ebenfalls ein Model, und zwar Marie Malek. Die ist South Sudanese. Und sie sagt beispielsweise, dass für die Industrie diese Stories, diese Fluchtstories etc. halt einfach gute Stories sind. Sobald du ein Model hast, das ist durch die Decke gegangen, das bringt das, das macht nochmal irgendwie, it evokes sympathy, it evokes like, du hast irgendwie das Gefühl, ja, sie hat es verdient, dies, das,
Rex
das.
Richards
Und die
Story, ja.
Model. Ja, genau. But like in another scale. Und Marie Malek, wie ebenfalls gesagt, die ist auch Model und sie hat ebenfalls, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Flucht-Background. Und sie hat beispielsweise die Organisation gegründet, Runways of Freedom. Nee, Runways to Freedom, so. Und mit Runways to Freedom macht sie eben genau darauf aufmerksam, dass es diese Problematik gibt. Und es ist richtig crazy. Es gibt auf deren Instagram-Account auch sehr viele Stories von Personen, die auch auf solche Agency-Schemes ja, sich eingelassen haben. Ich würde nicht mal sagen, reingefallen sind, sondern sich darauf eingelassen haben, weil du hast ja auch immer die Hoffnung, dass du die Person bist, bei der es klappen könnte.
Verständlich,
Es
ja.
gibt zum Beispiel ein Beispiel von einem jungen Mann, der als Model gecastet wurde. Der ist ausgewandert dann, also der ist dann nach Europa gekommen, wurde dann wieder zurückgeschickt. Dann hatte der 2 Seasons, wo er nicht participaten konnte, dies, das, das. Am Ende hatte er eine Riesenrechnung. Aber guess what? Sein bester Freund hat es ebenfalls gemacht. Sein kleiner Bruder hat es ebenfalls gemacht. Because there is hope. Und das ist einfach so krass problematisch, dass du als Industry in dem Sinne mit der Hoffnung von Personen spielst und dir nicht im Klaren bist, these are human beings with complex relationships, emotions, dreams and hopes. Und auf der anderen Seite aber auch versuchst dadurch die Runways diverser zu machen.
Ich würde sagen, die sind sich darüber im Klaren, weil in ihren eigenen Unternehmensstrukturen haben die auch ethische Vorgaben und Gesetze und Regeln, die ArbeitnehmerInnen schützen. Und deswegen müssen sie sich ja mit bestimmten Gesetzen auseinandersetzen, auch wenn sie sie aus den geflüchteten Lagern dann rekrutieren, die Scouts, dann wissen die die Situation, die machen ja Recherche, die haben ja bestimmte Vorgaben, welche afrikanischen Gesichtszüge, welche Körperideale sie auf dem Laufsteg haben wollen. Also das ist schon sehr
auf
selektiv.
Auf jeden Fall. Also
deswegen meinte ich, voll. Sie dehumanisieren bewusst die Leute und spielen damit. Und ich finde, man kann es auch den Models natürlich nicht übel nehmen, dann dieses Angebot anzunehmen. Du kommst von gar nichts zu einer möglichen Supermodel-Karriere, könnte man so sagen. Aber wann sagt man Supermodel? Das habe ich so jetzt nie klar definieren können. Aber es spielen mehrere Faktoren mit rein. Und dann frage ich mich, warum in einem geflüchteten Lager? So, warum wird es dann nicht ebenso im Land zum Beispiel gemacht, um zum Beispiel auf Deutschland zurückzukommen, dass du auf dieselbe Art und Weise dann zum Beispiel hier schon so scoutest? Warum muss es dann diese Ausbeutung und jemand nehmen, der vielleicht sich der vielen Strukturen nicht bewusst ist und dann wirst du in eine Welt eingeladen mit und man spielt mit deiner Ignoranz. Verstehst du, was ich ein bisschen damit sagen möchte? For the sake of diversity, weil das eine emotionalere Story ist als jemand hier, ich weiß nicht, aus Hamburg, aus der Nachbarschaft oder hier aus Stuttgart, eine schwarze Person, die auch zum Beispiel sudanesisch sein könnte. Da merke ich so, es geht nicht wirklich um Diversity, es geht um das so günstig wie möglich zu haben.
Ja.
Und das meiste Geld rauszuholen.
Erstens das und zweitens glaube ich, dass auch da irgendwie inherently racist motives hinterstecken, dass du nicht nur jemanden holen kannst, sondern auch die Macht in Anführungsstrichen besitzt, diese Person wieder zurückzuschicken.
Abzuschieben so quasi.
Abzuschieben, aufs Abstellgleis zu packen, ganz egal, wie man es nennen möchte, so, weil das sind ja auch Models, die bleiben dann irgendwie für 2-3 Wochen, für einen Monat und dann gehen sie wieder zurück. Because they have to. Mhm. There's nothing else here. Die bekommen Unterkunft etc., alles bezahlt von der Agency und das wird ja auch in Rechnung gestellt.
Ich weiß nicht, manchmal wache ich auf, muss ich dir ehrlich sagen, als schwarze afrikanische Person in der Diaspora und habe manchmal diesen Gedanken, warum? Oder was haben wir eigentlich gemacht, dass Leute so selbstverständlich uns so dehumanisieren, weißt du? Aber dann denke ich mir auch wieder, das ist die falsche Frage. Weil das sucht einen Fehler bei uns selbst. Wir kommen ja nicht auf die Welt. Also ich meine, du kommst nicht auf die Welt und wir haben weniger Wert, so meine ich das.
Ach so, ja. Mhm.
So dazu fragen, was habe ich euch angetan, dass ihr mich ständig dehumanisiert? Du kommst ja nicht auf die Welt und wirst ein N-Wort so. Jemand entscheidet sich dazu zu sagen, ich mache dich dazu, weil ich eben das und das von dir haben möchte, aber ich kann das nicht, wenn wir gleich sind und auf Augenhöhe. Manchmal habe ich diesen Gedanken und frage mich,
Weißt du, was ich bei dieser Model-Geschichte einfach am krassesten fand?
Was?
Dass dort Black People ebenfalls eine Rolle spielen. Also nicht als Models, sondern als Scouts und als Personen, die dir diese Hoffnung geben, dass du kommen sollst, etc. Also it's not just the white people within the industry, but there are also Black people within the industry. Also weißt du, es ist einfach ein Industry-Issue, das rooted in racist structures ist. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, it's giving modern human trafficking.
Ist es ja, 100%.
Neo-colonialism.
Ist ja moderne Sklaverei.
Und white saviorism cocktail.
Und wir hatten das ja schon in vorherigen Folgen. Das zieht sich ja nicht nur durch die Fashion-Industrie, also jetzt im Model, sondern auch in der Produktion. Wie Leute bezahlt werden, dass du einmal statt
We don't have to da, go with it. That is,
weißt
yeah,
du, also
yeah.
Es geht wirklich durch, von vor der Kamera, hinter der Kamera, zur Agentur bis man kann gar nicht aufhören. So, deswegen meinte ich ja ganz vor, meinte ich vorher, insofern du in Deutschland bleiben möchtest, aber du wirst überall auf der Welt Probleme haben, bloß in ein anderer Cocktail. Andere Cocktail. Verstehst du? Mancher so wird sauer sein, anderer bitter, manchmal für dich viel zu süß, zu. Es wird trotzdem, wie man bei Cocktails sagt, hitten. Es wird eine Wirkung zeigen. Die Frage ist, wie sehr willst du, dass das so weit kommt? Und leider muss ich das sagen, wie resilient musst du denn sein, um das zu überstehen? Weil wenn du keinen Raum für dich lässt, um mit dir selbst zu sein, damit umzugehen, das heißt in der Arbeitswelt, bei uns im Journalismus zum Beispiel, dann wirst du untergehen oder in Freundeskreisen, also Grenzen zu stecken und es selbst auch nicht zu reproduzieren.
Weißt du, was ich da, da würde ich nochmal irgendwie Virus Theory als Beispiel anführen. Ich habe mir ein paar Interviews von ihr angeguckt, das ist das Model, über das ich vorhin gesprochen habe, aus Somalia, die quasi nach UK gegangen ist, etc. und dort mit Naomi Campbell geshootet hat. Da ist mir aufgefallen, zu deiner Frage, wie resilient muss man sein und kann man sein, dass ich bei ihr irgendwie durch ihren Sprech, durch ihre Interviews etc. gemerkt habe, dass sie für mich so resilient wirkt, weil sie ihre Story ownt. Wenn du das, was dir passiert ist, in dem, also egal wie schrecklich es ist, egal wie gut es ist, wenn du das ownst und das zu als Teil von dir anerkennst und nicht von außen oder von der Society, von den Structures bestimmen lässt, wie du dich darüber zu fühlen hast, dann ist das, glaube ich, ein krasser Heilungsprozess, der da in den Weg gebracht wird. Und das sieht man bei ihr einerseits. Sie hat dann 1997 das erste Mal über ihre Beschneidung öffentlich gesprochen. Einige kennen das Buch vielleicht auch, nämlich Wüstenblume oder Desert Flower Original. Und das hat sich 12 Millionen Mal verkauft. Like, she owned that story and she's working in that field to have an impact. Und ich glaube, das ist auch etwas, dieses seine eigene Geschichte ownen und claimen mit all den Facetten, was nochmal die Resilienz irgendwie fördert, ist doch etwas, das man gerade krass an Britney Spears sieht. So, die hat jetzt auch ihr Memoir rausgebracht und ihre eigene Geschichte geclaimed und sie so dargestellt, wie sie für sie erlebt wurde, also wie sie erlebt hat. Und ich glaube, das führt einfach auch dazu, dass you grow in resilience.
Ja, finde ich sehr schön. Ich habe gar nichts dazu hinzuzufügen. Wirklich, das ist das Wort zum Sonntag. Das Einzige, was wir sagen können, damit wir mehr ownen können, brauchen wir eure Unterstützung. Das heißt, liked auf unseren Instagram-Account, folgt uns, bewertet den Podcast. Feedback, Kritik, Anregungen nehmen wir gerne an. Und dann werdet ihr noch mehr von our own stories hören, aus journalistischer Sicht und Perspektive.
That being said,
peace and love.
Bis zum nächsten Mal.